Jesus, höchster Name. Teurer Erlöser, siegreicher Herr, du unser Gott, der uns heute Morgen hier so nahe kommt. Danke, dass du da bist. Amen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Ein großartiger Hymnus, oder? Der Philipperhymnus. So ein geniales Stück Paulusbrief. Ein Lobpreis, der den ganzen Weg Gottes zur Menschwerdung beschreibt. In drei Versen mal eben. Vom Himmel auf die Erde bis durch ins Reich der Toten. Und dann, genau parallel dazu, wieder in drei Versen, wieder in den Himmel erhoben. Drei Verse, in denen sich Gott zu uns herunterbeugt, gipfelnd in seinem Tod. Und drei Verse, in denen Gott seinen Sohn wieder verherrlicht und ihn als Herrscher einsetzt, wie alle Knie es bekennen sollen. Wer war diese Woche bei Walter im Gemeindeunterricht? Kleiner Werbeblock. Walter hat genau mit diesem Philipperhymnus seine erste Runde Glaubensbasics auch begonnen. Das fand ich wunderschön. Oder er hat nicht damit begonnen, aber er hat den Hymnus direkt in der ersten Woche in den Blick genommen. Ein unglaublich kompliziert konstruiertes Stück Bibeltext. Wir könnten hier auch ein Goethe-Zitat vor uns haben. Also wunderschön choreografiert und Walter hat das auch ein bisschen ausgeschmückt. V-förmig aufgebaut. Also in drei Versen wirklich ganz schön ist dargestellt, wie Gott Mensch wird. Wie er sich herablässt, wie das Ganze, wie Jesus Mensch wird, wie das gipfelt im Tod. Tiefpunkt. Und wie er dann in drei Versen parallel dazu aufgebaut wieder vom Vater eingesetzt wird. Und vermutlich hat dieser Hymnus eines mit unserem Lobpreis gerade gemeinsam, nämlich, dass es auch damals schon Lobpreis war. Oder ein Glaubensbekenntnis, das Paulus hier zitiert. Das merkt man an dem Griechisch, das sich an dieser Stelle im Neuen Testament verändert. Also es ist nicht so, dass er einfach nur sich hingesetzt hat und gesagt hat, jetzt schreibe ich mal was Nettes in 7 Versen. Weil ich gerade Lust drauf habe. So im 2. Kapitel des Philipperbriefes. Mache ich mal. Sondern er zitiert hier vermutlich ein Stück Lobpreis oder ein Stück Glaubensbekenntnis, das schon da ist, das zu dieser Zeit schon geworden ist. Also wenn wir diesen Text lesen, sprechen, für uns bekennen, dann stellen wir uns in ein Glaubensbekenntnis der frühen Kirche. So haben sie ihren Jesus gesehen. Und dieser Text taugt dazu, Gott anzubeten, als den zu erkennen, der er war und der er ist. Also Lobpreis und Glaubensbekenntnis. Überhaupt nichts. Vielleicht war ja Jesus nur ein guter Mensch. Vielleicht war er nur ein Lehrer, vielleicht war er nur ein Vorbild. Nein, Gottes Sohn, Gott selbst, Mensch geworden, gestorben und von Gott eingesetzt, herrscht und ist es würdig, angebetet zu werden. Nichts Geringeres. So, und jetzt gibt es aber einen guten Grund, warum Paulus an dieser Stelle dieses Ding zitiert. Also wir kennen diesen Text, weil wir diesen Text kennen, aber wisst ihr, was im Vers davor steht? Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Doppelpunkt. Und dann kommt der Text. So, das heißt, das erste Zentrale, was ich heute Morgen festhalten möchte, Paulus verwendet diesen Text als Anschauungsmaterial. Das heißt, Lobpreis ist für ihn ein Anschauungsmaterial. Wir können nicht Jesus ähnlicher werden, wenn wir Jesus nicht anschauen. So, das klingt ziemlich simpel und banane, gell? Aber das müssen wir uns bewusst machen. Lobpreis ist kein Selbstzweck. Dürfen wir uns bewusst machen. Es geht um mehr als nur Gott anzuschauen. Im Anschauen verändert sich etwas. Wenn wir ihn nicht anschauen, können wir ihm auch nicht nachfolgen. Dann können wir ihm nur nacheifern. Und das wären dann Fans. Aber Jesus sucht keine Fans. Er sucht Leute, die ihn anschauen, ihn sehen, den Vater sehen und ihm nachfolgen. Er war in allem Gott gleich und hielt doch nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. So könnte man Philipper 2,6 auch übersetzen. Das war jetzt, glaube ich, aus der Genfer. Ich sag's mal in anderen Worten: Mach's wie Gott, stirb am Kreuz. Nein, das meint Paulus nicht, oder? Das schreibt er hier auch nicht. Er schreibt: Seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Doppelpunkt. Gesinnung ist ein schwieriges Wort, finde ich. Aber wir hatten eine Gemeindestunde und ich habe da das Wort Gesinnung in den Mund genommen und deshalb dachte ich, ich muss da noch ein bisschen nachliefern. Und euch ein bisschen sagen, was meine ich damit. Bei Gesinnung geht es zunächst nicht um die Tunebene. Also nicht, handelt so. Das wäre noch nicht Gesinnung für mich. Sondern die Gesinnung eines Menschen prägt die Taten. Ja, sie prägt die Taten. Aber es ist die eigentliche Ebene, die dahinter liegt. Es ist auch nicht die Ebene der Entscheidungen. Ab morgen werde ich immer höflich sein. Ja, damit habe ich noch nicht meine Gesinnung verändert. Sondern es geht um die tiefste Ebene. Es geht um die Ebene, die Einstellung, die unser Wesen berührt. Also gemeinsame Gesinnung prägt Kultur. Das merkt ihr da, wo ihr in eine fremde Familie reinkommt und ihr erlebt eine andere Familienkultur. Da liegt eine andere Gesinnung drunter. Also die Kultur ist auch noch nicht die Gesinnung, aber die Gesinnung liegt drunter. Das ist die Einstellung der Menschen. Und aus der Gesinnung folgt die Kultur und aus der Kultur folgen dann die konkreten Handlungen. Also es geht hier um die tiefste Wesensebene und an die kommen wir auch gar nicht mal so leicht ran. Etwas anders zu machen ist relativ einfach. Also kann auch unglaublich kompliziert sein, weil uns unsere Gesinnung im Weg steht. Aber erstmal auf der Ebene der einzelnen Entscheidungen ist es relativ einfach. Heute biege ich mal nicht links ab, heute gehe ich rechts. Ist einfach. Aber die Gesinnung oder die Kultur einer Gruppe zu verändern, ist verhältnismäßig schwierig. Weil wir sie meistens nicht so stark reflektieren und weil sie unter der Ebene unserer Entscheidungen liegt. Das heißt, damit sich dort etwas verändert, damit sich etwas durchgreifend verändert, müssen wir tatsächlich auch dort ansetzen. Wir müssen Gesinnung verändern. und nicht Taten. An manchen Stellen gibt es vorgefertigte Antworten, was richtig und was falsch ist. Und Paulus sagt hier an dieser Stelle im Prinzip, richtig ist, was aus der richtigen Gesinnung erwächst. Also wenn die Gesinnung nicht passt, das, was unser Wesen ausmacht, wenn wir da nicht auf Jesus schauen und uns von ihm verändern lassen, dann versuchen wir nur auf der Ebene der Taten ein kleines bisschen Maniküre zu betreiben. Wir kommen gerade aus dem Lobpreis, aus einem ausgedehnten Lobpreis, und Gesinnung braucht das Anblicken Gottes, braucht das Betrachten, braucht das Sehen, braucht das Wahrnehmen, braucht übrigens auch das Lernen. Also mit nur Sehen und feststellen, oh krass, Jesus ist ganz anders als ich, hat sich noch nicht viel getan. Sondern es braucht dann auch die tatsächliche Bereitschaft zu gehen und zu sagen, so bist du also. Dann kann ich das auch, dann will ich das auch. Dann will ich mich da von dir verändern lassen. So, und die Forderung, die ich heute Morgen mit Paulus euch einfach mal so vor den Latz knallen will, ist, ihr kennt den Spruch vielleicht, mach's wie Gott, werde Mensch. Mach's wie Gott, werde Mensch. Teil 1 von dem, was ich als Gesinnungswandel beschreiben möchte, wird mal gucken, wie viele Teile ich draus mache, wäre loslassen. Gott beginnt seine Menschwerdung, indem er loslässt. Er war in allem Gott gleich und hielt doch nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Übersetzt, wie gesagt, glaube ich, die Genfer. Ihr kennt den Vers bestimmt anders, ihr habt den bestimmt aus der Luther im Ohr. Er, der er göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Habt ihr euch schon mal gefragt, was es heißt, einen Raub, etwas für einen Raub zu halten? Da geht es nicht um die Tat selber, also um das Klauen, sondern es geht um das Festhalten. Es geht um die Gesinnung dahinter, die Gesinnung eines Räubers, der etwas festhält mit beiden Händen, das er erfolgreich erbeutet hat. Und es nicht mehr loslässt, das Anhäufen, das ist meines, das habe ich jetzt gewonnen. Und es darf mir nicht mehr genommen werden. Also, erster Teil, eine freie Gesinnung. Die Gesinnung Gottes ist eine Gesinnung, die lernt loszulassen. Was lässt Jesus hier los? Seine Ängste, seine Sorgen, seine Abhängigkeiten. Das wären so die typischen Antworten, oder? Ist alles super gut. Lass deine Ängste bei Gott. Lass deine Sorgen los. Klasse. Lass deine Freunde los, vielleicht. Das sind die Falschen. Das steht hier alles nicht. Alles nicht. Also die ersten zwei finde ich mal mindestens gut. Bei dem letzten hätte ich schon Einwände. Da würde ich sagen, guck nochmal genau hin, bevor du dumme Entscheidungen triffst. Aber das lässt Jesus hier gar nicht los. Er lässt seine göttlichen Privilegien los. Er hielt nicht gierig daran fest, so zu sein wie Gott. Heißt, er hielt nicht gierig daran fest, vollkommen unabhängig zu sein. Das heißt, die Sache geht im Fall von Jesus noch wesentlich tiefer als bei uns, weil Gott ist, glaube ich, also Gott ist unter uns, aber keiner von uns ist Gott, wenn ich das richtig verstanden habe. Gott sein heißt deshalb unabhängig sein. Gott ist nicht auf seine Geschöpfe angewiesen. Heißt übrigens nicht, dass Gott nicht seine Geschöpfe nutzt. Aber das ist eine freie Entscheidung. Gott ist nicht auf seine Geschöpfe angewiesen. Gott sein heißt unabhängig zu sein von Gebundenheiten, von Notwendigkeiten, von Geschöpfen, von Rechtfertigung übrigens auch. Gott kann sich rechtfertigen, aber er ist nicht gezwungen, es zu tun. Unabhängig von Versorgung. Und die Rebellion von uns Geschöpfen ist zum größten Teil eine Rebellion der Unabhängigkeit. Ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Und ihr werdet nicht mehr sterben, wenn ihr von dem anderen Baum auch noch esst. Super Sache. Da seid ihr doch schon ganz nah dran, selbst so zu sein wie Gott. Jesus lässt genau das los, was Adam und Eva sich im Garten Eden erfolgreich unter den Nagel gerissen haben. Nämlich Unabhängigkeit. Und macht sich abhängig, eigentlich ein irre riskantes Unterfangen. Was, wenn bei der Geburt was schiefgegangen wäre? Oder wenn die Eltern entschieden hätten, sie wollen kein Kind? Was, wenn ihnen später versehentlich irgendein Esel getreten oder irgendein Wagen zu Tode gefahren hätte? Ja, Gott passt auf ihn auf, natürlich, keine Frage. Das ist klar. Aber dass Jesus ganz Mensch wird, setzt ihn auch Risiken aus. Und dass das Ganze nicht so richtig gut ausgeht, so aus menschlicher Perspektive, das sehen wir am Kreuz. Das ist jetzt, also wir können da einen göttlichen Weg drin sehen, aber aus menschlicher Perspektive ist das erstmal ein relativ schlechtes Ende. Warum würde jemand so etwas tun? Nein, nicht warum würde jemand so etwas tun. Warum würde Gott so etwas tun? Und die Antwort steht drin. Aus Liebe. Aus Liebe. Jesus hat die Freiheit, vollkommen unabhängig zu sein. Und er nutzt die Freiheit, sich abhängig zu machen, sich einbinden zu lassen. Und das geht nur, weil er selber frei ist. Wer nicht frei ist, kann auch nicht die Entscheidung treffen, unfrei zu sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns als Christen bewusst machen, in erster Linie sind wir frei. Frei gekauft durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz. Da hat niemand und nichts das Recht, Anspruch über uns zu erheben oder uns zu binden. Das ist das Erste, wir sind frei. Und er kann diese Entscheidung nur treffen als eigene Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung aus Liebe, die Gott hier trifft, weil er frei ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und Gott selbst lässt einige Dinge los, um seine Menschen zu erreichen. Traditionen, Formen, Stil, Sicherheiten. Gott wohnt im Allerheiligsten. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Vielleicht weiß ich es. Aber du hast einen Rückzugsort für dich. Und Gott hat auch einen Rückzugsort. Er wohnt im Allerheiligsten. Und da wohnt er in einer Nebelwand, in der er sich verbergen kann. Haben wir manchmal auch, wir Christen. Wir haben manchmal auch so eine Nebelwand, in der wir uns verbergen können. Das könnten Formulierungen sein, die nur Eingeweihte verstehen. Das ist eine gute Nebelwand. Gott wahrt hier den Menschen gleich, heißt es, und er ward von der Erscheinung her als Mensch erkannt. Das heißt, er wird sichtbar, er tritt aus seiner Nebelwand heraus. Er wird in Jesus als Mensch sichtbar. So, jetzt haben wir den ersten Ausgangspunkt für unseren Gesinnungswandel. Jesus macht es vor. Das ist immer ein guter Anfang. Es ist auch ein guter Indikator, dass es wirklich richtig ist. Jesus macht es vor. Das heißt übrigens nicht, um es jetzt gleich wieder ein ganz klein bisschen einzuschränken, dass Jesus sich keine oder uns keine Rückzugsorte mehr zugestehen würde. Oder keine christlichen Freunde oder, was weiß ich, keine echte Nähe. Er zieht sich ja zurück und er betet. Er hat intime Momente mit seinem Vater. Er sucht sich 12 Jünger aus und sagt nicht, ich bin nicht nur für euch 12 da, ich bin für alle da. Ich bin für alle da. Aber auch ich kenne verschiedene Ebenen von Intimität und Freundschaft. Und dann gibt es irgendwie ja unter diesen 12 sogar noch mal eine kleine Gruppe, mit denen er extra unterwegs ist. So, und wir könnten das Ganze noch mal auf einer anderen Ebene falsch verstehen, mit dem sich abhängig machen, könnte ja auch heißen, gib alle deine Sicherheiten auf. Schau, dass du alle deine Sicherheiten aufgibst. Fahr ab jetzt ohne Sicherheitsgurt. Das ist eine falsche Sicherheit. Der Herr passt auf dich auf. Und schau ab jetzt nicht mehr nach links und rechts, wenn du über die Straße gehst. Das ist eine falsche Sicherheit. Der Herr passt auf dich auf. Und geh nicht zum Arzt. Und wenn du seit einem halben Jahr hämmernde Kopfschmerzen hast, der Herr ist dein Arzt. Also es gibt Dummheiten. Das heißt übrigens nicht, dass es nicht richtig ist, in diesem Moment reinzubeten in diese Kopfschmerzen, ja? Das will ich auch nicht sagen. Das ist richtig. Aber es gibt Dummheiten und es gibt Sicherheiten und es gibt vermeintliche Sicherheiten. Und Sicherheiten machen uns manchmal zu Inseln. Johannes sitzt auf einer Insel fest, als Gott ihm die Offenbarung offenbart. Und manchmal bin ich auch auf so einer Insel. Da habe ich meine persönliche kleine Insel. In unserer Kultur gibt es einige Sicherheitsnetze, die wirklich hilfreich sind. Die geben uns ja Sicherheit. Aber wenn wir es damit übertreiben, dann könnten sie uns im Weg stehen, Menschen zu begegnen. Wir hatten in Biberach so allnaslang mal einen Paradiesvogel in der Gemeinde. Ich nenne ihn jetzt heute Morgen einfach mal spontan Carlos. Er heißt nicht Carlos. Er hat immer mal bei uns gepredigt. Er war immer barfuß unterwegs. Und er hat immer da gewohnt, wo Gott ihm eine Tür aufgemacht hat. Ein interessanter Mensch. Und er ist mit Menschen ins Gespräch gekommen, immer wieder. Und er hatte immer Zeugnisse zu geben, was er erlebt hat und wo Gott gewirkt hat. Und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Paulus wählt hier eine spannende Formulierung. Er sagt nicht, gib alles auf, wie Gott es gemacht hat. Sondern er sagt, schaut auf Jesus. Er hielt nicht gierig an seinen Sicherheiten fest. Soll heißen, er hielt es nicht für einen Raub. Er musste nicht mit beiden Händen klammern, sondern er war bereit, seine Sicherheiten Gott und seinem Auftrag zu unterstellen. Herr, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Könnte so ein Gebet in letzter und höchster Konsequenz sein. Letzte Woche habe ich gesagt, das biblische Gegenstück zur Angst ist nicht einfach immer nur Mut. Das wäre zu einfach. Das biblische Gegenstück zur Angst ist nicht einfach immer nur Mut, sondern Hoffnung. Das ist das, was Gott in unser Leben reinspricht. Hoffnung. Und Hoffnung ist das, was wir brauchen, damit wir diesen Moment der lähmenden Angst überwinden und sagen, ja, ich gehe. Mit Gottes Hilfe gehe ich. Deshalb wird Gott Mensch, weil er Hoffnung für seine Geschöpfe hat und bringt. Und deshalb tut er auch den ersten Schritt. Den ersten Schritt tut immer die Liebe. Es gibt ganz oft Situationen, wo einer den ersten Schritt tun muss. Den ersten Schritt auf Gott zu. Du musst nur einen Schritt machen, die anderen 99 macht Gott. Aber was, wenn der erste Schritt nicht geht? Du musst nur einen Schritt über die Schwelle in unsere Gemeinde machen und wir werden dich alle willkommen heißen. Aber was, wenn der erste Schritt zu schwierig ist? Ich würde ja meine Nachbarn gerne kennenlernen, aber die müssen halt den ersten Schritt machen. Der erste Schritt ist ganz oft nicht dem anderen etwas zu bringen, sondern ihn mit dem, was er hat und was er kann und was er ist, ernst zu nehmen. Und Jesus hat eine interessante Art. Der geht den ersten Schritt ganz oft, indem er Menschen um das bittet, was sie ihm geben können. Gott bittet Menschen um das, was sie haben und geben können. Die Phönizierin am Brunnen zum Beispiel, die bittet er um Wasser. Weil sie das kann und hat und bereit ist, ihm zu geben. Den ersten Schritt auf die Welt, den macht er und braucht Muttermilch. Also gehe ich von aus, ich weiß, es steht nicht da, aber er gebraucht Maria, benötigt sie als liebende Mutter. Er benötigt Josef als liebenden Vater und als Schutz. Wie wir es gewohnt sind, nicht zu bitten und nicht zu brauchen. Also ich zumindest. Ich bin ein Mensch, ich bin gerne unabhängig. Also ich hänge mich an meine Sicherheiten. Und ich versuche, Dinge alleine geregelt zu kriegen. Wir müssen uns nicht in allen Dingen abhängig machen. Aber Gott hielt es nicht für einen Raub, göttlich zu sein, sondern ließ seine Sicherheiten los. Und was das für uns bedeuten kann, das sehen wir auch, wenn er uns aussendet. Einmal in Lukas 10 bei der Aussendung der 70 und einmal in Matthäus 10, wo er es auch anspricht. Also Lukas 10, danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wo sie hingehen sollten. Und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind es wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch immer wie Lämmer mitten unter Wölfe. Oder parallel dazu sehen wir schön, dass es offensichtlich ein Vers war, der im Gedächtnis geblieben ist und der sich eingebrannt hat der frühen Gemeinde, weil Matthäus überliefert die Worte genauso. Ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Lämmer unter Wölfe. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Keine Lust. Muss ich ehrlich sagen. Da bleibe ich doch lieber in meinem Schafstall, oder? Und da ist auch Jesus der gute Hirte. Wie passt denn das zusammen mit der Rede vom guten Hirten, der auf mich Acht gibt? Wie passt es zusammen? Wie kann der gute Hirte mich hinschicken wie ein Lamm unter Wölfe? Lämmer unter Wölfe, das heißt doch ein Risiko gehen. Ich weiß ja nicht, ob die alle gefrühstückt haben. Also fast überdeutlich, fast überscharf beschreibt hier Jesus meinen Stein im Bauch. Noch viel deutlicher geht es nicht. Lämmer unter Wölfe. Hättest du es nicht ein bisschen vorsichtiger wenigstens sagen können? Müsste ja nicht gerade Beutetier und Beute sein, ja? Wie kann Jesus uns wie Lämmer unter Wölfe senden? Also zwei Punkte. Erstens, er hat es selber gemacht. Er hat es selber gemacht. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Gott war bereit, Risiko zu gehen und mit offenem Visier zu kommen. Warum? Aus Liebe, weil Liebe den ersten Schritt macht. Kein anderes Argument. Hatte er es nötig? Nein. Hat er es gemacht? Ja. Und zweitens kann er es, weil er unser guter Hirte ist. Wäre er es nicht, wäre das ein Himmelsfahrtskommando. Wir können uns als Gemeinde auf die Suche nach neuen Formen und nach neuen Strukturen machen. Nach neuen Veranstaltungen, nach einer neuen Sprache, nach neuen Programmen. Ich glaube, wir werden auch alle diese Dinge tun. Aber das allein bringt in seinem Kern niemanden zu Jesus und Jesus zu niemanden. Auch Formen und Stile nicht. Deshalb kommt Gott auch an dieser Stelle nicht mit einem neuen Gottesdienstmodell um die Ecke. Er sagt nicht, Leute, jetzt ging es eine Weile lang schief und ihr habt irgendwie vergessen, so richtig an mich zu glauben. Jetzt habe ich ein neues Gemeindemodell aufgesetzt. Damit wird es richtig gut. Sondern er selbst macht sich verletzlich. Und sein Auftrag an uns beginnt auch nicht damit, dass er uns hinsendet, alle zu richten, die nicht an sein Wort glauben. Könnte ja auch eine gute Idee sein. Geht hin in alle Welt und macht alle den Kopf kürzer, die es nicht begriffen haben. Jesus sendet seine Jünger aus ohne etwas und sie erleben echtes Angewiesensein. Sendung beginnt mit Begegnungen. Begegnungen beginnen da, wo wir unsere Sicherheiten, unser Umfeld und das, was wir gewonnen haben, eben nicht wie einen Raub festhalten. Und ich wünsche mir für mich und ich wünsche mir für uns, dass wir in Jesus diesen Mut finden, uns abhängig zu machen, hinzugehen, nachzufragen, zu schauen, was andere haben, den ersten Schritt zu machen und Gott zu bitten, uns mit seinem Geist beizustehen, damit wir keine Insel sind. Amen. Wir haben heute eine etwas andere Gottesdienststruktur als sonst. Wir haben jetzt nämlich keinen Lobpreisteil mehr. Und wir machen uns das jetzt mal zur Tugend. Ich habe euch nämlich noch zwei Impulsfragen mitgebracht für euch zum Weiterdenken, weil das ein Thema ist, wo ich sagen würde, was in deinem Leben Sicherheiten sind, was in deinem Leben überzogene Sicherheiten sind, was Sicherheiten sind, die ihre Zeit haben und genau richtig sind, aber vielleicht brauchen sie auch einen Moment, in dem du sie loslässt, um die Hände frei zu haben und Menschen zu sehen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich will das auch überhaupt nicht pauschalisieren. Sondern ich wünsche mir, dass du das mit Gott besprichst. Im Anschauen. Deshalb meine zwei Fragen. Das erste, was hält dich davon ab, die Hände für Menschen frei zu haben? Und das zweite, wo machst du das schon? Weil ich gehe davon aus, ganz viele von euch machen das schon. Ihr habt das ja auch bestimmt nicht zum ersten Mal gehört, diesen Gedanke. Wo gehst du hin? Wo bist du keine Insel? Wo bist du mit Menschen in Verbindung? Und was erlebst du da? Ich würde euch dafür jetzt ein paar Minuten geben. Und ich würde das Ganze dann nochmal mit dem Philipperhymnus und dem Anschauen von Jesus abschließen. Und ich werde keinen von euch zwingen, dazu irgendwas zu erzählen. Ich hatte erst gedacht, ich mache da jetzt Gesprächsgruppen, interaktiver Gottesdienst. Ich glaube, das ist ein bisschen arg hochgegriffen, so aus dem Stegreif jetzt sagen zu sollen, was sind deine Sicherheiten, was willst du aufgeben? Aber wenn jemand was dazu sagen möchte, seid ihr herzlich eingeladen. zwei Sachen, wo ich falsche Sicherheiten habe. Mein frommes Vokabular. Merke ich. Das ist eine Sicherheit, hinter der ich mich verbergen kann. Weil du bist Pastor. Die Leute gehen davon aus, dass jetzt eine fromme Antwort kommt. Ich habe gestern eine Diskussion geführt. Ich war gestern bei einer Diamanten-Hochzeit. Da waren alle möglichen Leute eingeladen. Christlich, nicht christlich, ich war der Pastor. Und der Erste, der kam, früh da war und Zeit hatte, war ein Atheist. Und es war eine spannende Diskussion. Und ich will das wieder mehr machen. Noch mehr diese Sprache sprechen. Und ich weiß, das bringt überhaupt nichts, sich hinter frommem Vokabular zu verstecken. Das ist eine falsche Sicherheit. Und das andere, was bei mir eine falsche Sicherheit ist, ist mein voller Terminkalender. Das ist nicht so leicht abzuspecken, gell? Aber er ermöglicht es mir an manchen Stellen vielleicht auch keinen Menschen zu begegnen. Notwendigerweise. Geht ja gar nicht, keine Zeit. Das heißt nicht, dass ich alles, was in meinem Terminkalender steht, ab jetzt rausstreichen werde. Aber ich muss schauen, wo die Freiräume sind. Er, der eher göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.